Wir haben also etwas gesehen von der Stellvertretung, wobei das Opfer Christi seine Herrlichkeit uns zurechnet. Noch eine Stelle, die hilfreich ist, Epheser 5, Vers 2, die so richtig deutlich macht, das Brandopfer Christi im Neuen Testament. Epheser 5, 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus oder der Messias uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Da haben wir ausdrücklich diesen Wohlgeruch des Opfers in Christus. Interessant ist, es wird gesprochen als Darbringung und Schlachtopfer. Und das Wort Darbringung ist speziell der Begriff für das Speisopfer, das Unblutige. Und das führt uns dann schon zu Kapitel 2 mit dem Speisopfer. Doch zunächst noch ein paar Bemerkungen zu 3. Mose 1. Man könnte natürlich jetzt im Detail erklären und auslegen, was bedeutet die Haut, die abgezogen wird, das Zerlegen in die Stücke, das Fett, das gesondert wird und so weiter. Alles hat in der Übertragung Bedeutungen im Blick auf das Werk von Jesus Christus. Aber das Ziel heute ist ja nicht, dass wir das im Detail anschauen, sondern es geht darum, eine Einführung ins 3. Buch Mose zu geben. Darum, das ist also nicht unser Ziel, aber ich will damit nur andeuten, da gibt es noch vieles zu holen. Das erste Opfer, das beschrieben war, das war die Darbringung eines Stieres. Der Stier ist das größte Opfer im Alten Testament. Aber in 3. Mose 1, Vers 10 heißt es dann, und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. Jetzt konnte es sein, dass ein Israelit, der gerne freiwillig ein Opfer bringen wollte, eben ein Brandopfer, der hatte nicht genug Geld, um einen Stier zu bringen. Kein Problem. Dann durfte er auch etwas Kleineres bringen, ein Schaf oder eine Ziege. Aber es konnte sein, jemand hätte gerne ein Opfer freiwillig gebracht, aber er hatte nicht genug Geld dafür. Kein Problem. Vers 14. Und wenn ein Brandopfer vom Geflügel seine Opfergabe ist, dem Herrn, so soll er von den Turteltauben oder von den jungen Tauben seine Opfergabe darbringen. Das waren die kleinsten Opfergaben, die möglich waren. Also, man konnte auch einfach eine Taube bringen. Und bei jedem Opfer heißt es am Schluss, zum lieblichen Geruch dem Herrn. Jetzt können wir das natürlich sehr schön übertragen. Das ist die alttestamentliche Anbetung. Und Gott sagt, aber nicht eure Fantasie, sondern wenn ihr mir etwas bringen wollt, mit mir Gemeinschaft haben wollt, dann bringt mir diese Opfer, die von meinem Sohn sprechen. Und von seinem Opfer. Das will Gott. Und er sagt, aber je nach Reichtum, der eine kann ein großes Opfer bringen, der andere ein kleines, aber es geht mir einfach darum, dass ihr mir etwas bringt. Und so ist das wichtig. In der geistlichen Reife gibt es große Unterschiede, aber Gott sagt nicht, ich will nur große Opfer und sonst nichts, sondern jeder soll das, was er in Jesus Christus und seinem Opfer gesehen hat, das soll er als Dank Gott bringen. Und Gott nimmt das mit Freude an. Also er freut sich darüber, wenn wir zu ihm sprechen von dem, was wir in Jesus Christus und seinem Sohn gesehen haben. Und der Herr Jesus hat ja sogar in Johannes 4, Vers 23 gesagt, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und das entspricht genau diesem Vers 1. Und der Herr rief Mose. Das ist Gottes Wunsch. Und er möchte jeden einladen, Komm, hab Gemeinschaft mit mir und sprich zu mir über das Opfer meines Sohnes. Das, was du in ihm gesehen hast. Jetzt überspringen wir mal kurz noch das Speisopfer. Wir gehen zum Friedensopfer in Kapitel 3. Auf Hebräisch heißt das Friedensopfer Zvach Shelamim. Und das kann man übersetzen mit Friedensopfer oder Dankopfer, Rettungsopfer, Wohlstandsopfer, Gemeinschaftsopfer, Freundschaftsopfer. Ist alles möglich. Steckt alles in dem Wort Shelamim drin. Dieses Opfer unterscheidet sich vom Brandopfer zum Beispiel darin, beim Brandopfer durfte niemand etwas essen. Das war eben ein Holocaust, ein vollständig für Gott verbranntes Opfer. Aber beim Friedensopfer, da wurde nur ein Teil auf dem Altar für Gott verbrannt und einen Teil durfte man selber essen. Man durfte auch andere mit einladen, so wie zum Beispiel Elkanah, ging doch jedes Jahr nach Silo zur Stiftshütte und dann hat er immer Hannah ein besonders großes Stück gegeben. Das war ein Zvach Shelamim, das er gebracht hat, ein Friedensopfer. Also da geht es um Gemeinschaft. Gemeinschaft haben wir dann, wenn wir uns an dem Gleichen freuen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, wenn wir uns über das Gleiche freuen, wie Gott sich freut. Wenn das Gleiche unser Interesse ist, was sein Interesse ist. Und mit Menschen untereinander genau gleich. Und so haben wir also in dem Friedensopfer gewissermaßen das Gemeinschaftsopfer, wo Menschen mit Gott Gemeinschaft haben und auch untereinander. Und um das so neutestamentlich zu umschreiben, schlagen wir auf Kolosser 1, Vers 20. Da kommt eben diese Bedeutung Friedensopfer zur Geltung. Shelamim ist ja verwandt mit Shalom, für Friede. Also, Kolosser 1, Vers 20. B. Da heißt es, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das drückt also aus, wir haben Frieden mit Gott durch das Opfer von Jesus Christus. Und auf dieser Grundlage können wir mit Gott und untereinander Gemeinschaft haben. Jetzt kommen wir zum Sündopfer. 3. Mose 4. Auf Hebräisch heißt das Chatat. Chatat heißt einfach Sünde. Und je nach Zusammenhang bedeutet es eben nicht Sünde, sondern Sündopfer. Oder auch Zielverfehlungsopfer. Dieses Opfer war nötig, wenn man gesündigt hatte. Da war es nicht einfach freiwillig, sondern man war verpflichtet, dieses Opfer zu bringen. Und dann heißt es, dass man auch bekennen musste, was man getan hatte. Und der Schuldige selbst musste dann das Tier nach der Handauflegung schlachten. Und da heißt es neunmal, 3. Mose 4, Vers 21, und so tue der Priester Sühnung für sie, und es wird ihnen vergeben werden. Vers 26 am Schluss, und es wird ihm vergeben werden. Vers 31 am Schluss, und es wird ihm vergeben werden. Und so weiter. Jedes Mal wird die Vergebung ganz klar zugesprochen. Aber bei diesem Opfer war etwas ganz eigentümlich. Ich lese 3. Mose 4, Vers 11. Und die Haut des Pharn oder des Stieres und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Schenkeln und seinen Eingeweiden und seinem Mist den ganzen Stier soll er hinausbringen außerhalb des Lagers, an einen reinen Ort, nach dem Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Das Wesentliche dieses Opfers wurde alles außerhalb des Lagers verbrannt. Das durfte nicht auf den Altar kommen. Warum nicht? Ja, das Opfer war ja vollkommen. Aber dann musste der Opfernde die Hand aufstützen. Und damit hat er das ganze Gewicht seiner Sünde auf das Opfer übertragen. Und Sünde ist für Gott so abscheulich, da sage ich, ich kann das nicht in meiner Gegenwart haben, und darum musste das Opfer hinaus, außerhalb des Lagers. Später, oder damals in der Wüste, bedeutet das Lager der ganze Bereich, wo Israel mit den Zelten wohnte, rund um die Stiftshütte hier. Und also außerhalb dieses Bereiches musste das verbrannt werden. Später im Land, als der Tempel in Jerusalem gebaut worden war, hat man mit dem Lager bezeichnet die Stadt Jerusalem mit den Stadtmauern. Und so musste man also die Sündopfer außerhalb der Stadtmauer verbrennen. Und so ist es gekommen mit Jesus Christus. Er wurde hinausgeführt außerhalb der Stadt. Und in Hebräer 13, Vers 12 heißt es, dass er außerhalb des Lagers, außerhalb des Tores gelitten hat. Und er wurde so mit unserer Sünde identifiziert, dass Gott in den 3 Stunden der Finsternis sich von ihm abgewandt hat. Und deswegen hat Jesus Christus geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, weil er identifiziert worden ist mit unserer Sünde. Und Gott kann keine Gemeinschaft haben. Und in dieser Kälte der Gottverlassenheit ist er als Opfer hineingegangen. Das ist also etwas ganz Dramatisches und Unbegreifliches, das Sündopfer hinaus außerhalb des Lagers. Und wiederum durch Identifikation. Merken wir, beim Brandopfer gab es auch Identifikation, aber da hat gewissermaßen das Opfer seine Herrlichkeit dem Aufstützenden gegeben. Und hier beim Sündopfer wird betont, der Aufstützende gibt seine Schande auf das Opfer. So sehen wir, wie diese Opfer verschiedene Seiten des Opfers von Jesus Christus beleuchten. Und erst wenn wir alle Seiten haben, bekommen wir das richtige Bild von dem, was auf Golgatha geschehen ist. Wir verstehen das Sündopfer noch besser, wenn wir einen Schritt weitergehen. Da kommt nämlich auch noch das Schuldopfer. In Kapitel 5, ab Vers 16. Und dort sieht man auch wieder, wenn man gesündigt hat, musste man ein Schuldopfer bringen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Schuldopfer und dem Sündopfer? Beim Schuldopfer, wenn man das so durchliest, merkt man, das musste man bringen, wenn man durch seine Sünde einen Schaden angerichtet hat. Also zum Beispiel, wenn ich jemandem 1000 Schekel, man kann ja nicht Franken sagen, damals 1000 Schekel gestohlen hätte, dann brauchte ich nicht ein Sündopfer zu bringen, aber ein Schuldopfer. Und dann musste ich aber gleichzeitig dem Geschädigten den vollen Betrag zurückgeben und ein Fünftel, also 20% darüber hinaus. Das gehörte zusammen mit dem Schuldopfer. Also die Betonung beim Schuldopfer ist mehr auf dem Schaden, der durch die Sünde angerichtet wird. Bei dem Sündopfer ist die Betonung mehr weniger auf der Konsequenz, sondern eigentlich auf der Bösartigkeit der Tat. Und da liegt auch die Betonung darum auch mehr auf der verdorbenen Natur des Menschen. Warum sündigen wir Menschen? Weil wir eine vollkommen verdorbene Natur haben. Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist etwas, was heute in der Evangeliumsverkündigung zumeist fehlt. Die totale Verdorbenheit des Menschen, das haben die Reformatoren noch verkündigt. Hört man heute fast nicht mehr. Und auch die Tatsache, dass wir diese sündige Natur haben in uns, auch der Gläubige, und dass er im Prinzip zu jeder Untat fähig ist. Aber das Sündopfer zeigt, Jesus Christus ist nicht nur dafür gestorben, was ich getan habe, sondern er ist gestorben auch für das, was ich bin. Also das Sündopfer ist mit der ganzen Schande und Verdorbenheit des Opfernden beladen worden. Und in diesem Sinn wird nämlich in Römer 8, Vers 3 das Sündopfer auf Jesus Christus bezogen. Der Ausdruck im Grundtext bezeichnet ist der Fachausdruck im Griechischen für das Sündopfer. Dort heißt es in Römer 8, Vers 2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch, das ist die sündige Natur des Menschen, kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für die Sünde, das heißt als Sündopfer sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Ich weiß, der Text ist ganz schwierig, aber ich will einfach mal erklären, der Ausdruck für die Sünde sendend ist effektiv der spezielle Ausdruck im Griechischen, der bedeutet, als Sündopfer hat er ihn geschickt. Und er hat die Sünde, im Römerbrief ist das die verdorbene Natur des Menschen, an ihn verurteilt. Noch ein Vers dazu. 2. Korinther 5, Vers 20. Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und diese Aussage geht weiter. Jesus Christus zur Sünde gemacht, heißt nicht nur, dass er unsere Sünden getragen hat, sondern dass er von Gott betrachtet wurde, als wäre er der gewesen, der die Schande in unserem Leben überhaupt bewirkt hätte. Das ist so furchtbar, dass man sich gar nicht wagt, das zu sagen. Aber das ist der Sinn. Zur Sünde gemacht heißt, dass Gott ihn juristisch so behandelt hat, als wäre er die Quelle des Bösen in unserem Leben gewesen. Und dafür ist er auch gestorben. Das finden wir im Sündopfer. Also das Sündopfer betont mehr, dass Jesus Christus unsere Sünden weggetan hat durch sein Opfer, indem er gestorben ist, auch für die Verdorbenheit unseres Wesens. Und das Schuldopfer, das betont Jesus Christus, ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, die wir getan haben, sondern auch im Blick auf all das, was wir kaputt gemacht haben. Es ist uns ja klar, gewisse Dinge können wir reparieren. Aber jeder, wenn er sich das so überlegt, es könnte einem fast schlecht werden, wie viele Dinge können wir gar nicht mehr gut machen. Und da können wir wissen, Jesus Christus ist auch dafür gestorben. Und sein Opfer hat mehr gut gemacht, als was wir kaputt machen konnten. Das ist also ein Trost für all die gewisse Dinge besonders irgendwie als Last empfinden. Sie können es nicht mehr gut machen, aber sie wissen, er ist auch für den Schaden gestorben. Der Herr ist auch das wahre Schuldopfer. Und jetzt kommt noch das Speisopfer. Wie gesagt, das wurde aus Mehl hergestellt. Gewissermaßen aus der Frucht der Erde. Der Herr Jesus ist als richtiger Mensch geboren worden hier auf der Erde. Und so spricht die Frucht der Erde von ihm als Mensch. Und dann wurde dieses Korn wurde gemahlen zu Mehl. Und wenn man Körner mahlt, dann sieht man genau alles, was drin ist. Und so im weißen Mehl sehen wir die Vollkommenheit von Jesus Christus als Mensch. Und daraus musste man Kuchen machen, die wurden gebacken und zusammen mit blutigen Opfern Gott dargebracht. Und so sprechen die Speisopfer ganz speziell von dem Leben von Jesus Christus hier auf Erden. Vor seinem Tod, bevor er das Blut gab. Denn sie sind unblutig. Aber sein Leben war so vollkommen und deswegen konnte er das Blutopfer werden. Isaac konnte das nicht, weil sein Leben nicht vollkommen war. Sondern war verdorben wie wir alle. Und so sehen wir, wie wichtig das ist, das Speisopfer. Das ganze Leben, diese 33 Jahre, die waren für Gott so wunderbar. Das hat es noch nie gegeben. Alle Menschen, die über die Erde gegangen sind, haben Gott verunehrt. Und da plötzlich kam vor 2000 Jahren ein Mensch und sein Leben war so vollkommen in Übereinstimmung mit Gottes Willen, dass sich der Himmel geöffnet hat bei der Taufe und eine Stimme sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und auch am Ende dieser 3 Jahren, wieder auf dem Berg der Verklärung, ging der Himmel auf und die Stimme ertönte, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so kommt dieser Ausspruch 7-mal im Neuen Testament vor. Bis noch in 2. Petrus 1, außer den Evangelien. Und dieses vollkommene Leben, das war die Voraussetzung, damit ihr das vollkommene Blutopfer werden konnte. Jetzt können wir weitergehen zu 3. Mose 8. Dort finden wir die Einweihung des hohen Priesters Aaron und seiner 4 Söhne. Wir stehen ja ganz am Anfang des Opferdienstes. Jetzt werden die ersten Priester werden eingeweiht für den Dienst. Das waren also nur ganz besonders Auserwählte aus dem Volk Israel. Aber im Neuen Testament ist das ganz anders. In 1. Petrus 2 spricht der Apostel generell die Gläubigen an, die Erlösten heute. Und da sagt er, Vers 5. Ihr selbst werdet als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Da werden die Gläubigen allgemein angesprochen und es wird ihnen gesagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Das heißt also, jeder Gläubige ist ein Priester. Ohne Ordination. Und er sagt, was sie zu tun haben, um darzubringen, nicht Tieropfer, sondern geistliche Schlachtopfer. Das heißt, indem wir zu Gott sprechen über seinen Sohn und von dem, was wir in seinem Opfer gefunden haben, üben wir Priesterdienst aus. Das war eine der großen Entdeckungen der Reformatoren. Das stimmt ja alles gar nicht mit diesem Klerus und mit dieser Priesterklasse. Das stimmt überhaupt nicht. Jeder Gläubige ist ein Priester. Und es braucht überhaupt keine Ordination. In der Bibel lesen wir überhaupt nicht von Priesterordination. Und so haben die Reformatoren die Lehre verkündigt aus der Bibel vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Das ist also ganz gewaltig, wenn wir nun 3. Mose 8 so übertragen können, dass Jesus Christus, er ist der hohe Priester, so wird er 10-mal genannt im Hebräerbrief, und wir als seine Erlösten heute sind das Priestertum. Und so ist auch Offenbarung 1, Vers 5 zu verstehen, 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alle Erlösten sind Priester. Die Frage ist nur, ob wir das auch ausleben oder ob wir das brach liegen lassen. Dann in 3. Mose 9, nach der Einweihung, finden wir dort den Beginn, wie nun diese Priesterfamilie beginnt, diesen Dienst auszuüben. Und zu dieser Gelegenheit erscheint dann plötzlich die Schechina in der Stiftshütte. Jetzt sehen wir, das stimmt nun überein mit 2. Mose 40, wo eben die Schechina gekommen ist und das Haus erfüllt hat. Diese Wolkensäule der Herrlichkeit Gottes. Und dann geschah etwas ganz Spezielles. Plötzlich kam ein Blitz vom Himmel und entzündete das Opfer. 3. Mose 9, das wollen wir lesen. Vers 24. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Und das ganze Volk sah es und sie jauchzten und fielen auf ihr Angesicht. Also das Feuer auf dem Altar war nicht irgendein Feuer, sondern es kam als Blitz von Gott. Und von da an musste das Feuer ständig erhalten bleiben. Dieses Feuer durfte nie mehr auslöschen. Und immer von diesem Feuer hat man all die Opfer in der weiteren Zeit genährt. Wir finden das übrigens das gleiche später, als dann der Salomonische Tempel eingeweiht wurde, geschah das gleiche Wunder nochmals. Gleich zu Beginn kam dann ein Blitz vom Himmel und hat das Opfer auf dem Salomonischen Altar entzündet. Und dann musste man dieses Feuer erhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn dann der dritte Tempel gebaut wird und die beginnen zu opfern, kommt dann auch ein Blitz aus dem Himmel? Beziehungsweise, wenn keiner kommt, werden sie dann nicht opfern können. Nun, das Problem ist nicht neu. Als nämlich die Juden aus Babylon zurückgekehrt waren unter Zerubabel, Esra 1, da haben sie doch auch den Altar gebaut, exakt an der gleichen Stelle, Esra 3. Da haben sie geopfert. Und es wird nichts gesagt von einem Blitz. Nichts von einem Blitz. Und die haben den Opferdienst durchgeführt bis ins Jahr 70. Und Jesus Christus ist auch in den Tempel gegangen, oftmals in den Evangelien, aber dieses Feuer war nie da. Und darum steht auch im Talmud, es gab verschiedene Dinge im zweiten Tempel, oder umgekehrt, vieles im zweiten Tempel fehlte, was es im Salomonischen Tempel gab. Zum Beispiel gab es keine Bundeslade im Allerheiligsten, es gab keine Schechina im zweiten Tempel, keine Wolkensäule, und es gab auch kein Feuer von Gott. Das fehlte. Und trotzdem war der Opferdienst aber möglich. Aber man merkte, irgendwie etwas ist nicht mehr so wie vorher. Und das hat seine besondere Bedeutung, weil in Hosea 1 hat Gott gesagt, als Gericht über Israel, ihr seid nicht mein Volk. Lo ami. Und das hat sich gezeigt mit der Rückkehr aus Babylon. Sie haben die Wolkensäule nicht mehr gehabt und sie haben den Blitz aus dem Himmel nicht mehr gehabt. Und noch mehr fehlte. Aber das ist nicht mehr unser Thema. Aber in Hosea 2 wird gesagt, Hosea 1 und 2, in der Zukunft, wenn dann der Messias kommt und sein Reich aufrichtet, dann wird Gott zu Israel wieder sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden wieder angenommen als Ami, mein Volk. Also seit 2500 Jahren sind sie eigentlich Lo Ami, nicht mein Volk. Und Hosea sagt, aber der Tag kommt, da wird gesagt werden, Ami, mein Volk. Und darum haben sie in dieser Zeit keine Schechina und auch das Feuer des Altars haben sie nicht. Das heißt also, beim dritten Tempel ist noch nicht zu rechnen, dass dieser Blitz kommt. Erst dann, wenn Jesus Christus den Hesekiel-Tempel voll ausbaut, dann kann man damit rechnen. Dann ist Israel wieder Ami, mein Volk. Aber der Antichrist, was wird er tun in Offenbarung 13? Der wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Wie Elia. Bei Elia war das der Beweis für den wahren Gott. Und der Antichrist wird in der Zulassung Gottes genau das tun, um die Massen total zu verführen. So, das als kleiner Exkurs. 3. Mose 10. Eine ganz schreckliche Geschichte. 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen an jeder seine Rauchpfanne und taten Feuer hinein und legten Rauchwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor den Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Stellt man sich das vor, jetzt hat das alles so herrlich begonnen, Aaron und seine 4 stolzen Söhne, Eleazar, Itamar, Nadab und Abihu, und jetzt kommen die beiden, Nadab und Abihu, die nehmen nicht Feuer von diesem Blitzfeuer, sondern irgendwelches, und Gott tötet sie beide. Mehr davon nach der Pause. Wir fahren jetzt weiter mit 3. Mose 10. Wieso hört man mich nicht? Wir fahren weiter mit 3. Mose 10. Der Tod von Nadab und Abihu war ein Schreckenserlebnis ganz am Anfang des israelitischen Gottesdienstes in der Wüste Sinai. Auf dieses Ereignis hin finden wir ein neues Gebot, 3. Mose 10, Vers 8. Und der Herr redete zu Aaron und sprach: Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbet. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und damit ihr die Kinder Israel lehrt, alle die Satzungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat. Warum kommt nach diesem Ereignis dieses Verbot von Alkoholgenuss in Verbindung mit Priesterdienst? Nun, die Schlussfolgerung ist ganz einfach. Warum sind Nadab und Abihu auf die Idee gekommen, fremdes Feuer zu bringen? Offensichtlich hatten die Alkohol getrunken. Und das hatte ihr Unterscheidungsvermögen dermaßen getrübt, dass sie fanden, ja, ich meine, wir können das ein bisschen so machen im Gottesdienst, wie das uns gefällt. Und Gott hat mit dem Tod geantwortet. Das war ein Schock. Aber es zeigte, Gott kann eigenwilligen und unnüchternen Gottesdienst nicht akzeptieren. Und darum haben wir hier gewissermaßen dieses Exempel gesetzt. Gott will Nüchternheit in der Anbetung. Im Neuen Testament finden wir 11 Stellen, die zur Nüchternheit aufrufen. Zum Beispiel 2. Timotheus 4. Ich habe alle 11 Stellen hier auf dem Blatt aufgeführt. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. Timotheus hatte nicht Schwierigkeit mit Alkohol, denn er war, gemäß 1. Timotheus 5, ein Wassertrinker. Und Paulus sagte ihm, so ganz wörtlich im griechischen Text, trinke nicht länger nur Wasser, wörtlich sei nicht länger nur ein Wassertrinker, sondern nimm ein wenig Wein, und zwar wegen seines häufigen Unwohlseins und seines Magens. Das war also eine medizinische Maßnahme. Aber ganz klar ein wenig. Das war nicht Timotheus Problem. Und nun hier sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Also man kann auch unnüchtern werden durch andere Gründe, nicht nur Alkohol. Das ist eine Möglichkeit. Aber Gott verbietet die Unnüchternheit bei seinem Volk. Dann noch eine Stelle von diesen 11. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Warum wird hier nicht nur gesagt, in allem, wie 2. Timotheus 4, sondern ganz speziell im Blick auf das Gebet? Offensichtlich gibt es die Gefahr, dass man beim Beten in eine unnüchterne innere Haltung hineinkommen kann. Und da wird ganz deutlich gewarnt, Unnüchternheit ist eigenwilliger Gottesdienst und deshalb der Tod von Nadab und Abihu. Nun, das spricht uns schon an, denke ich. Denn wir leben heute in einer Gesellschaft, wo das ekstatische Erleben etwas als etwas sehr Anzustrebendes angeboten wird. Das hat begonnen ganz besonders in den 60er Jahren. Da hat ja ein französischer Neurologe sogar gesprochen damals von einer Quête d'une extase cosmique, die Jagd nach einer kosmischen Ekstase. Da kamen ja diese Trance-Erfahrung durch die großen ersten Rockkonzerte auf, dann Drogenmissbrauch und so weiter. Und das hat sich auch auf die Christen ausgewirkt. Dass man meint, in ekstatischen, trancehaften Zuständen fände man die Nähe Gottes. Genau das Gegenteil. Aber das Beispiel von Nadab und Abihu hilft uns, Gottes Sicht zu verstehen. Er will, dass wir mit unserem ganzen Herzen dabei sind und dass wir Gott das bringen, was wir gesehen haben in den Opfern. Das freut ihn, wenn wir wirklich erfüllt sind von Jesus Christus und dem, was er getan hat. Aber er will Nüchternheit. Diese Kapitel 8 bis 10 sind so speziell der Priesterfamilie geweiht und darum habe ich sie überschrieben hier mit Heiligkeit in der Priesterfamilie. Also dieses Kapitel 10 spricht uns an, weil wir an das allgemeine Priestertum glauben. Dass jeder Erlöste ein Priester ist, er muss sich auch so benehmen. Jetzt 3. Mose 11 und folgende behandelt Heiligkeit im Alltag. Es geht hier um das ganze Volk Israel. In Kapitel 11 werden uns die reinen und unreinen Tiere vorgestellt. Also welche Tiere durften die Israeliten essen, welche nicht? Man kann das komplizierte Kapitel über Biologie, also Sicht Gottes, so zusammenfassen. Reine Tiere sind wiederkäuende Spalthufer. Also Kühe zum Beispiel sind Spalthufer. Ein Pferd ist kein Spalthufer. Und sie müssen gleichzeitig wiederkäuen. Eine Kuh macht das, aber es werden einige Tiere aufgezählt, die haben zwar gespaltene Hufe, aber die wiederkäuen nicht. Zum Beispiel das Schwein hat gespaltene Hufe, Spalthufe, wiederkäut aber nicht. Und interessant ist Folgendes, dass man festgestellt hat, aus medizinischer Sicht, dass effektiv diese Tiere weniger anfällig sind auf Parasiten als die anderen Säugetiere. Und genau das hat Gott also zur Gesundheit für Israel so geboten. Das Schwein sah zwar verführerisch ähnlich aus wie ein Spalthufer, hat aber nicht wieder gekäut. Und dieses Fleisch ist natürlich im Nahen Osten, diesen heißen Ländern, ganz besonders gefährdet vor Verderbnis. Die unreinen Tiere, das waren also die nicht wiederkäuenden Spalthufer oder die wiederkäuenden Nicht-Spalthufer. Ja. Dann wird ein ganzer Katalog von Raubvögeln aufgeführt. Und man kann sie einteilen in A. Nachtvögel, Aasfresser, Allesfresser. Sind alle unrein. Und etwas habe ich noch vergessen. Ah, Raubvögel haben wir ja doch. Doch Raubvögel, Nachtvögel, Aasfresser, Allesfresser. Ein Beispiel für einen Raubvogel, der Adler. Ein Beispiel für einen Nachtvogel, die Eule. Ein Beispiel für einen Aasfresser, der Rabe. Ein Beispiel für einen Allesfresser, der Storch. Dann wird noch erwähnt die Fledermaus, Mäuse allgemein, Echsen, Chamäleon. Und allgemein Aas durfte man nicht essen. Was hätte ich gesagt, fressen? Ist ja klar, Aas ist etwas sehr Giftiges für Menschen. Es gibt gewisse Tiere, die können sich genüsslich machen daran, was für uns tödlich ist. Also Gott verbietet das alles zum Schutz für Israel. Aber ist das die einzige Bedeutung? Nein, wir können das wieder geistlich übertragen. Das war für Israel. Das war nicht. Das finden wir nirgends in der Bibel für die Heidenvölker vorgeschrieben. Darum ist es wichtig, dass wir nie Christen quasi unter diese Dinge wieder runterbringen, denn Gott hat den Bund am Sinai nur mit Israel geschlossen und nicht mit den Völkern. Aber das Gesetz ist geistlich, steht in Römer 7. Und wenn wir etwas essen, dann nehmen wir das gewissermaßen in uns auf. Es wird Teil von uns. Und das ist auch im Geistlichen genau gleich. Die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, das wird Teil von uns, wenn wir uns mit schmutziger Literatur beschäftigen, dann hat das Auswirkungen in unserer ganzen Gedankenwelt und in unserem Handeln schließlich. Und hier können wir einen Satz von Feuerbach gebrauchen. Also Entschuldigung, wenn ich von diesem Atheisten etwas gefunden habe, was brauchbar ist. Das ist der Mann, der gesagt hat, Gott ist nur eine Projektion. Also, der Mensch ist, was er ist. Damit wollte er etwas ganz anderes sagen, als was ich jetzt sagen werde. Er wollte nämlich sagen, der Mensch besteht nur aus toten Atomen. Hat keine Seele und nichts. Also der Mensch ist genau das, so viel Materie, wie er ist, das ist er auch. Das ist sein Wesen. Das ist Materialismus. Im 19. Jahrhundert. Aber der Mensch ist, was er ist. Das stimmt doch, wenn wir uns mit gewissen Dingen beschäftigen, wir werden dann auch so. Und es ist wirklich erstaunlich, man kann manchmal den Leuten ansehen, an ihren Händen oder an ihrem Aussehen, sieht man, das muss sicher ein Bauer sein. Das, was wir tun, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Und so kann man das auch auf andere Gebiete anwenden. Wenn man sich viel mit Judentum und Hebräisch beschäftigt, dann wächst plötzlich ein schwarzer Bart zum Beispiel. Also, der Mensch ist, was er ist. Die reinen Tiere, die weisen alle auf Jesus Christus hin. Zum Beispiel die Schafe waren reine Tiere. Und das Wesen des Schafes, ich habe gerade vor kurzem zuschauen dürfen, wie Schafe geschoren wurden. Das ist schon eindrücklich. Da kann man die packen, auf den Tisch rauf machen und die lassen sich das einfach gefallen, dann wird mit dem Messer darüber hinweggefahren. Wenn man das mit einem Schwein machen würde. Also das zeigt ja, der Charakter des Schafes ist so eindrücklich, hinweisend auf Jesus Christus. Haben wir gelesen, Jesaja 53, wie ein Schaf stumm ist vor seinen Scheren, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. So war der Herr Jesus vor dem Sanhedrin. Also die reinen Tiere weisen auf ihn hin. Und wenn wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, die Evangelien so lesen, das prägt unser Wesen. Der Jesus sagt, lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir die Evangelien lesen und schauen, wie hat der Herr mit den Menschen gegenüber reagiert in dieser und in jener Situation, das prägt uns. Und so haben wir das Prinzip in 2. Korinther 3 am Schluss. Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Das Anschauen der Herrlichkeit von Jesus Christus verwandelt uns in sein Bild. Es geht also nicht immer darum, dass wir sagen, du solltest das und du solltest das und du solltest so sein, sondern wenn wir uns als Christen einfach normal nähren beim Bibellesen täglich mit Jesus Christus, dann hat das seinen bleibenden, verändernden Einfluss auf unser Leben. Und das können wir so lernen aus 3. Mose 11. Natürlich könnten wir jetzt jedes Tier durchgehen und noch uns Gedanken machen, was das ganz konkret für das praktische Leben bedeutet. Ich möchte bei den unreinen Vögeln noch etwas erklären. Der Adler, ein Raubvogel, unrein. In Galater 5 heißt es zur Gemeinde der Galater gesagt, zu den Gemeinden der Galater gesagt, die waren ja ganz gesetzlich, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. So kann es unter Christen zu und her gehen, und das sind Raubvögel, die sind unrein. Ein Beispiel für Nachtvögel. Das sind Menschen, die das Licht scheuen. Die es hassen, wenn sie ins Licht Gottes gestellt werden. Und wenn wir uns scheuen davor, ins Licht Gottes gestellt werden, dann ist es kein Wunder, wenn unser Leben nicht in Ordnung ist vor Gott. Und es ist eigentlich ein großartiges Beispiel, die samaritanische Frau am Brunnen, wie die reagiert hat. Der Herr sagt, geh, ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Du hast recht gesagt, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Frau geht nachher in die Stadt und sagt, kommt her, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich irgend getan habe. Ja, was? Alles gesagt, was ich irgend getan habe. Er hat ihr diesen Satz gesagt, 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und sie war völlig im Licht Gottes, ihr ganzes Leben. Und sie ging hin und hat Zeugnis abgelegt. Und so viele Menschen sind dann zum Glauben gekommen. Diese Frau ist wirklich ins Licht Gottes gestellt worden, hat das aber nicht gescheut. Und so müssen wir uns auch ins Licht Gottes stellen. Wir dürfen keine Nachtvögel sein. Dann die Aasfresser, die machen sich eben genüsslich an dem, was eigentlich zum Abscheulichsten gehört, was es gibt. Das ist Menschen, die die Perversion sogar noch lieben. Das sind die Aasfresser. Unrein. Ein Gräuel. Und die Allesfresser, der Storch. Der isst gute Dinge und der isst auch unreines Zeugs. Also auch Aas. Und dabei sein Name heißt Hebräisch Chasida, der Fromme. Wie lateinisch, der lateinische wissenschaftliche Name ist ja auch Pius, der Fromme. Weil Störche, die sind so an ihre Kinder anhänglich gebunden. Es gibt eine Geschichte zum Beispiel, ein Haus hat gebrannt und 2 Störche sind aus dem Nest runtergefallen in die brennende Scheune. Und die Mutter ist in die brennende Scheune hineingegangen, hat ein Junges herausgeholt, dann ist sie nochmals hineingegangen, das 2. auch noch geholt und hat dabei schwere Brandwunden erlitten. Das ist diese wirklich bewundernswerte Mutterliebe, die man bei den frommen Störchen findet. Aber trotzdem Allesfresser. Und so gibt es Leute, die haben wirklich ganz bewundernswerte Dinge in ihrem Leben, aber wenn sie Dreck fressen und Gutes, Gott sagt unrein. Vielleicht noch was zur Fledermaus. Die ist ja eingefügt hier bei den Vögeln. Ich muss erklären, das hebräische Wort Of heißt einfach etwas Geflügeltes. Darum, der Begriff ist weiter als unser deutsches Wort für Vögel. Darum, das ist nichts Besonderes, dass hier die Fledermaus in dieser Liste steht. Aber wo soll man sie eigentlich einfügen? Bei den Vögeln oder bei den Mäusen? Sie ist weder Fisch noch Vogel. Und so gibt es Menschen, man weiß einfach nicht, sind jetzt die bekehrt oder nicht bekehrt. Das kann, oder bei manchen Leuten muss man kurz mit denen sprechen und es ist sofort klar. Und da gibt es Leute, mit denen kann man sprechen und sprechen und sprechen. Man kommt gar nicht raus. Haben die wirklich, sind die durchgedrungen? Die sind wie Fledermäuse. Man kann sie einfach nicht recht einordnen. Und die Bibel sagt, unrein ist die Fledermaus. Und dann gibt es die Chamäleone. Ja, schon klar, ja. Also, je nach Umgebung, mit Christen sind sie tolle Christen, mit anderen sind sie ganz tolle andere. Und in diesem Zusammenhang haben wir diesen Schlüsselvers des dritten Buches Mose, schließlich in 11, 44 und 45, das war ja zitiert in 1. Petrus 1. Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiliget euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Ihr sollt euch selbst nicht verunreinigen durch irgendein Gewürm, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Und nachher wird aufgerufen zum Unterscheiden zwischen dem, was rein und zwischen dem, was unrein ist. Wir haben vorhin vom Priestertum gesprochen. Und so kann man das französische Sprichwort hier verwenden, Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Also wenn wir alle Priester sind, dann hat das eben auch eine Verpflichtung, dass wir uns auf die richtige Art geistlich ernähren. Dann kommt 3. Mose 12, da wird erklärt, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist sie unrein. Die Frau ist unrein. Und sie muss dann nach der Entbindung Opfer bringen. Da haben wir die alttestamentliche Vorschrift für Lukas 2, 22, 24. Nach der Entbindung des Herrn Jesus Christus musste Maria zum Tempel nach Jerusalem. Etwas mehr als einen Monat nach der Entbindung ist sie von Bethlehem nach Jerusalem gegangen. Sie ist durch das Frauentor nördlich in einen Priestervorhof eingetreten und sie hat junge Tauben geopfert. Zu ihrer Reinigung. Nicht für die Reinigung des Kindes. Interessant. Sie musste sich reinigen, aber nicht das Kind. Sie war ein sündiger Mensch wie alle anderen. Sie hat den Messias geboren und dann musste sie zum Zeichen, dass sie verdorben ist, musste sie ein Opfer bringen. Die alttestamentlichen Verunreinigungsregeln sind so kompliziert. Aber man kann vieles, was kompliziert ist, kann man ganz einfach machen. Es hängt immer damit zusammen, mit der Quelle des Lebens und mit dem Ende des Lebens, mit dem Tod. Wenn man Tote berührt hatte, war man unrein. Wenn man ein Kind bekommen hat, war man unrein. Wenn man Periode gehabt hat, war man unrein. Wenn man einen Erguss gehabt hat, war man unrein. Immer die Quelle des Lebens hat verunreinigt. Und das will sagen, der Mensch ist nur fähig, wieder Sünde hervorzubringen. Mit Ausnahme bei Maria, wo es die Jungfrauengeburt war. Das Kind war ohne Sünde. Aber das zeigt uns, wir können nur Sünder hervorbringen. Und das ist wirklich das Tragische, wenn man 1 bis 6 oder noch mehr Kinder hat. Man kann so viel Freude haben, aber man merkt, man hat nur Sünder hervorgebracht. Und sie sind zum gleichen fähig wie die Eltern. Das ist das Problem der Erbsünde, dass hier so Israel beigebracht werden sollte. Psalm 51, Vers 6. Siehe, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen, hat David gebetet. Jetzt gehen wir weiter zu 3. Mose 13. Hier werden die Priester unterrichtet, wie sie als Mediziner im Tempel Aussatz diagnostizieren sollten. Es ist allerdings so, der Aussatz hier ist nicht einfach so deckungsgleich mit dem Aussatz, den wir heute kennen. Weil im Lauf der Menschheitsgeschichte hat es Krankheiten gegeben, die haben sich gewandelt. Also es gibt Krankheiten, die wir heute nicht mehr kennen, die es aber in der Geschichte gegeben hat. Und darum gibt es eine zweite Medizin, das ist historische Medizin. Da hat zum Beispiel jemand einmal eine Doktorarbeit geschrieben über 3. Mose 13 und 14. Also über Aussatz in der Bibel. Historische Medizin. Aber es geht darum, um eine Hautkrankheit, um eine abscheuliche Hautkrankheit. Und die musste aber ganz genau diagnostiziert werden, ob es wirklich das Schlimme war oder sonst irgendeine Hautveränderung oder irgendeine Psoriasis war noch nicht das Problem. Aber die Priester mussten also eine Person, die unter Verdacht stand, irgendwo auf der Haut eine eigenartige Veränderung, die mussten das genau ansehen. Und das wird alles hier erklärt, worauf sie achten mussten. Und wenn das nicht klar war, dann mussten sie die Person einsperren für einige Zeit. Und nach einiger Zeit mussten sie wieder hervorholen, schauen, hat sich das verändert. Und erst wenn es ganz klar war, muss der Priester Aussatz deklarieren. Und dann musste der Betreffende ausgeschlossen werden. Er musste außerhalb des Lagers hinausgehen, damals in der Wüste. Und im Land hieß das außerhalb der Städte mit Ringmauern leben. Er durfte nicht mehr in Kontakt kommen mit der Gesellschaft. 3. Mose 13 zeigt das, Vers 45. Und der Aussätzige, an dem das übel ist, seine Kleider sollen zerrissen. Und sein Haupt soll entblößt sein, und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, die das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Nun, das ist der Hintergrund für all die Geschichten im Neuen Testament, in den Evangelien, wo der Herr mit Aussätzigen in Kontakt kommt. Das war wirklich ganz schlimm. Aber was bedeutet das? Neutestamentlich, jemand, der zum Volk Gottes gehört und an ihm bricht die Sünde aus. Und sie wuchert und wuchert, bis er schließlich ganz übersät ist. Also das ist, können wir sagen, ein Gläubiger, der in der Sünde verharrt und der Sünde lebt. Und dann haben wir die Anweisung in 1. Korinther 5, wenn zum Beispiel jemand in Hurerei lebt, also außerehelichen Geschlechtsverkehr, oder in der Alkoholsucht verharrt und so weiter, dann muss er ausgeschlossen werden. Aber das Ziel ist, dass der Betreffende dadurch zur Einsicht und zur Umkehr kommt. Und das ist genau 3. Mose 14. Da wird dann erklärt, wenn ein Aussätziger gesund geworden ist, was er dann an Opfern darbringen muss und wie er dann wieder voll in die Gemeinschaft des Volkes Gottes aufgenommen wird. Und zwar war das so vorgeschrieben, der Priester musste dann hinausgehen und wieder neu kontrollieren, hat sich da was verändert, ist er gesund geworden, und wenn das klar war, wurde er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Das wird so schön beschrieben in 3. Mose 14. Und das ist auch der Hintergrund zum Beispiel zu Evangeliumsgeschichten wie Lukas 5, 12 bis 14, wo der Herr einen Aussätzigen reinigt von der Krankheit der Sünde, die zum Tod führt. Und dann sagt er, geh, zeige dich dem Priester und opfere, was Moses geboten hat. Und da ging dieser geheilte Aussätzige nach Jerusalem, durfte nicht nach Jerusalem hineingehen. Ein Priester musste herauskommen, kontrollieren, Diagnose stellen, der ist gesund. Und dann ging er in den Tempel und musste dort seine Opfer darbringen. Und so nebenbei gesagt, da musste die Heilung des Herrn Jesus an dem Aussätzigen, und auch da, wo er mal die 10 Aussätzige geheilt hat, Lukas 17, 9 waren Juden, mussten zum Priester gehen, die mussten offiziell attestiert werden. Das war also nicht einfach so Behauptung, ja, da ist wieder einer geheilt worden, da ist einer geheilt worden. Das wurde offiziell von Spezialisten attestiert. Da ist wirklich ein Wunder geschehen. Der Mann war aussätzig und jetzt ist deutlich, er ist gesund geworden. Und das war nicht irgendwie etwas Übliches, dass ein Aussätziger geheilt wurde. Der Herr sagt doch selber in Lukas 4, in der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman der Syrer wurde geheilt. Eine schreckliche Krankheit. Und jetzt plötzlich hat da ein Rabbi aus Galiläa einen Aussätzigen geheilt. Und wenn man liest dort in Lukas 5, der nächste Abschnitt, da war der Herr Jesus in Kapernaum. Und da heißt es dort, dass Gesetzeslehrer und Pharisäer aus jedem Dorf, aus ganz Galiläa und Judäa und Jerusalem da waren. Da fragt man, was? Dieser Rabbineraufmarsch in Kapernaum, was soll das? Nun, der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof im Tempel, hat das mitbekommen von dem Arztpriester. Der ist geheilt worden. Es war echt. Ja, und wenn ein Aussätziger geheilt wird, so etwas Ungewöhnliches, dann muss untersucht werden, ob dieser Mann der Messias ist oder nicht. Und da geht die Untersuchung los. So können wir weiterfahren mit Lukas 5. Ganz interessant, was da nachher noch geschehen ist. Aber das ist nicht unser Thema. Aber was wir in 3. Mose 13, 14 haben, ist also das Thema Gemeindezucht und Wiederaufnahme in die Gemeinde. Also Wiederherstellung. Und wir sehen, ein Priester muss hinausgehen, muss kontrollieren. Das symbolisiert die seelsorgerliche Pflege, nachdem jemand unter Gemeindezucht gestellt war. Die muss weitergehen. Es gibt Gemeinden, die machen überhaupt keine Gemeindezucht. Und ich muss betonen, es geht nicht um irgendwelche Sünde, sondern es geht um fundamentale, schwere Sünde in 1. Korinther 5. Und dann gibt es Gemeinden, die machen das sehr wohl, aber dann lassen sie die Ausgeschlossenen. So, sollen sie selber. Oder sie sagen, Gott schaut jetzt zu. Aber da ist eine seelsorgerliche Pflicht. Das Ziel ist, jemanden zurechtzubringen. Ganz wichtig. 3. Mose 15, da haben wir Anweisungen bei Blutfluss, also Periode und sonstigen Ausflüssen aus den Geschlechtsorganen. Hier wird immer wieder betont, eben man ist unrein und man muss durch ein Ritualbad im Wasser, muss man gereinigt werden. Da haben wir wieder das Prinzip eben, der Mensch hat die Sünde in sich. Die Quelle des Lebens ist so, dass wenn wir ein Kind gebären oder ein Kind zeugen, wir können nur Sünder gebären, Sünder zeugen. Aber hier haben wir auch gleich die alttestamentliche Stelle für das Problem des Blutflusses in den Evangelien. Da finden wir doch die Geschichte von einer Frau, die war blutflüssig. Das heißt, also, die hatte ständig Fluss und das hörte nicht mehr auf nach ungefähr einer Woche. Und damit war sie dauernd unrein. Sie konnte nie in den Tempel gehen. Es war ganz furchtbar und sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt. und die haben sie nicht heilen können. Es gibt doch so PC-Doktoren. Die muss man nur bezahlen bei Erfolg. Und das war bei ihr also nicht so. Die musste bezahlen, obwohl sie keinen Erfolg hatten. Da wäre man doch mit den Krankenkassen zu besprechen, ob man das irgendwie auch neu so einführen könnte. Ja, das wird doch vielleicht auch... Ja gut, das ist ein heikles Thema. Und lassen wir das. Also, das war bei ihr so. Und dann ist sie zu dem Herrn gegangen und hat gedacht, wenn ich ihn berühre, Lukas 8, dann werde ich geheilt werden. Und so ist es ja geschehen. Auf der Stelle hat dann der Blutfluss gestoppt. Interessant, sonst im Alten Testament, wenn eine unreine Frau jemanden berührt hat, dann war der auch unrein. Aber beim Herrn Jesus Christus ist das ganz anders. Wenn er einen Aussätzigen berührt hat, dann wurde der rein, gesund. Wenn diese Frau ihn berührt hat, dann wurde sie rein. Das ist unser Herr. Und das war so ein gewaltiges Erlebnis. Also der Herr Jesus ist die Lösung des Problems der Sünde in uns. Sie hat wirklich nur noch eines gesehen. Der kann mir helfen. Und so muss der Mensch, der bewusst wird, ich habe eine verdorbene Natur, der kann nur in Jesus Christus Hilfe finden. Jetzt gehen wir weiter zu 3. Mose 16. Da haben wir ganz im Herzen dieser Anweisungen, 3. Mose 11 bis 22, schön so in die Mitte eingefügt, der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester ausnahmsweise ins Allerheiligste hinein, mit dem Blut eines Opfers. Und warum steht das in 3. Mose 16 und nicht irgendwo anders? Um Israel klarzumachen, die Grundlage, dass ihr mit Gott Gemeinschaft haben könnt als Volk, ist einzig und allein das Opfer von Jesus Christus. Das ist die Grundlage für Gemeinschaft. Und das Opfer des Versöhnungstages ist natürlich ganz, das wäre ein Thema für sich, hat etwas Besonderes darin, dass es ja den Sündenbock gab. Ich erkläre 3. Mose 16, Vers 21. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. In einem feierlichen Ritual musste der hohe Priester beim Altar die Hände auf den Kopf aufstützen. Und er vertrat das ganze Volk Israel und dann musste er die Schuld Israels im vergangenen Jahr bekennen. Und darauf wurde dieser Bock aus Jerusalem hinausgeführt, durch das Osttor, beim Goldenen Tor, dann hinüber zum Ölberg, und er wurde hinausgejagt in die Wüste Judäa, um Israels Schuld auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Man kann damit so eindrücklich das Evangelium illustrieren. Was heißt Vergebung? Das wird illustriert, so muss auch Jesus Christus aus dem Tor, aus Jerusalem hinausgehen. Und er hat unsere Schuld auf Nimmerwiedersehen weggetragen. Also wenn man das so versteht, da kann man wirklich innerlich völlig zur Ruhe kommen in dem Opfer Jesu Christi. Wir gehen weiter zu 3. Mose 17. Hier werden Schlachtgesetze gegeben. Wie muss man schlachten? Sowohl die Tiere, die man isst, als auch die Tiere, die als Opfer verwendet wurden. Und da wird betont, man muss das Blut ausfließen lassen. Das Blut durfte nicht gegessen werden. Und dann wird erklärt, das Blut hat eben eine ganz besondere Bedeutung. 17 Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch die Seele. Also keine Angst, wenn man Bluttransfusion macht, dann geht nicht die Seele weg. Es ist so, das hebräische Wort Nefesh bedeutet Seele, in unserem eigentlichen Sinn von Seele. Es bedeutet aber auch Leben und hat noch weitere Bedeutungen. Zum Beispiel, wenn es heißt, die Seele, welche sündigt, soll sterben. Ezekiel 18. Dann heißt es nicht, dass die Seele sterblich ist. Das haben die Zeugen Jehovas daraus gemacht. Das heißt einfach, die Seele bedeutet auch Person. Wir brauchen das in der älteren Sprache noch. Das ist ein 3000-Seelendorf. Da meint man nicht, dass irgendwie so 3000 Seelen da durch die Fenster flattern oder sowas. Das heißt, hier wohnen 3000 Menschen. Seele für Mensch. Und hier hat das also den Sinn, denn die Seele oder das Leben des Fleisches ist im Blut. Das leuchtet ein. Wenn man all mein Blut rausfließen lässt, dann ist man nachher tot. Ja, also man hätte das noch ein bisschen besser beachten sollen. Zur Zeit von Mozart haben die Ärzte immer noch den Aderlass geübt. Also der Mann war so schwer krank, Mozart, dann kam sein Arzt und hat ihm mal ein bisschen Blut abgelassen, dass ihm besser wird. Ja, also hätte man das ein bisschen besser verstanden, das Blut einfach so ablassen, das ist gewissermaßen das Lebenselement. Und wenn man das Blut wegmacht, dann ist der Mensch tot. Also das Leben des Fleisches ist im Blut. Und Gott sagt hier, das ist das Sühnungsmittel. Mit dem Blut wird die Erlösung geschaffen und darum dürft ihr das nicht als Nahrungsmittel verwenden. Gewissermaßen als Respekt im Blick auf das Blut des Erlösers sollte man das einfach wegfließen lassen. Also da hat Israel bereits gelernt, dieses Grundprinzip von Hebräer 9, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Wir kommen zu Kapitel 18. Da werden Gebote gegeben bezüglich Reinheit in den sexuellen Beziehungen. Es wird genau erklärt, welche Verwandtschaftsgrade nicht zulässig sind für eine Eheschließung. Also damit wird Blutschande wird gestoppt. Oder Inzest, modernere Wort. Dann wird ausdrücklich verboten die Homosexualität, 18 Vers 22, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel. Dann wird sogar die Sodomie erwähnt. Und bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm verunreinigst. Und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, um mit ihm zu schaffen zu haben. Es ist eine schändliche Befleckung. Das sind alles Dinge, die heute in unserer Gesellschaft wieder kommen. Die totale Perversion. Und wie wichtig ist es, dass wir das Buch der Heiligkeit haben. Das zeigt, wie Gottes Volk in einer unreinen Welt sich rein erhalten muss. Noblesse oblige. Die Würde verpflichtet uns. Übrigens, im Blick auf Homosexualität ist vielleicht noch wichtig, Folgendes zu sehen. Jemand, der diese Neigung hat, bezeichne ich nicht schlechthin als homosexuell, sondern ich würde ihn bezeichnen als homophil. Man kann eine wichtige Unterscheidung machen. Homophil ist jemand, der diese Neigung bei sich spürt. Aber dafür ist er nicht einfach schuldig. Es kann sein, dass es gekommen ist durch vergangene Schuld. Gut. Aber nicht unbedingt durch eine ganz konkrete Schuld. Er spürt diese Neigung. Das ist noch nicht die Sünde. Die Sünde wird erst, es wird erst dann zur Sünde, wenn man diese Neigung auslebt. Ist genau das Gleiche. Wenn man den Drang hat zu stehlen, dann ist man noch nicht ein Dieb. Aber wenn ich an diesem Gedanken des Stehlens Freude habe und mir mal überlege, wie könnte ich das am besten tun, ist bereits Gedankensünde. Und wenn ich es ausübe, erst recht. Also wir müssen unterscheiden, nicht jeder, der diese Neigung hat, ist homosexuell. Ich würde homosexuell das Wort benutzen für jemand, der das auslebt. Und das verbietet Gottes Wort. Und was kann man von ihm verlangen? So viel, wie man von jedem ledigen Mann und jeder ledigen Frau aus biblischer Sicht verlangen kann, verlangen muss. Keine sexuellen Beziehungen. Ja, das muss auch ein lediger Mann, der nicht homosexuell ist, darf nicht diese Neigung zum anderen Geschlecht ausleben außerhalb der Ehe. In der Ehe ist das Normale, das von Gott gegebene, als Segen sogar. Aber das Gleiche auch für eine Frau. Also in dem Sinn ist das nicht eine Diskriminierung, überhaupt nicht, sondern man verlangt nicht mehr, als was man von jedem Ledigen und von jeder Ledigen aus der Sicht der Bibel verlangen muss. Gut, und dann gehen wir zu 3. Mose 19. Da werden verschiedene Gesetze gegeben, die die Reinheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen und in der Beziehung zu Gott regeln. Also Gott interessiert sich auch dafür, wie wir uns untereinander verhalten und ihm gegenüber. Das wird alles geregelt. Dann 3. Mose 20, Warnung vor der Verunreinigung durch besondere Sünden wie Götzendienst, Okkultismus und auch wieder sexuelle Perversion. Natürlich hochaktuell in einer esoterischen Gesellschaft, in der wir heute leben. Und gerade dazu noch ein Zitat aus 3. Mose 20, 26. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, der Herr, und ich habe euch von den Völkern abgesondert, um mein zu sein. Da zeigt sich wieder, was ist wahre Heiligkeit. Das heißt, Gott reserviert uns, aber nicht einfach, dass wir so Sonderlinge sind, sondern für sich. Gott möchte uns ganz für sich. Das ist das Ziel. Pharisäertum hatte auch viel zu tun mit Absonderung. Aber das war Absonderung als Selbstzweck, nicht reserviert für den Herrn Jesus Christus, für den Messias. Und dann wird Absonderung etwas ganz Schändliches, etwas Widerliches. Aber die göttliche heißt, um mein zu sein. Dann kommt 3. Mose 21 bis 22, da werden Reinheitsvorschriften gegeben, speziell für Priester. Und schließlich kommt mit Kapitel 23 wieder ein neuer Abschnitt, wo mehr gottesdienstliche Dinge geregelt werden, wie die 7 Feste des Herrn, Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest, Pfingstfest und so weiter. Dann Kapitel 24 wird nochmals etwas erklärt, wie man den goldenen Leuchter im Heiligtum behandeln muss und die Schaubrote. Dann wird so eingeflochten eine Geschichte, wie ein junger Mann den Namen des Herrn gelästert hat und deswegen gesteinigt werden musste. Und dann kommt Kapitel 25, da wird das Sabbatjahr, das Jubeljahr erklärt. Schließlich Kapitel 26 sagt Gott, wie er Israel segnet, wenn sie ihm gehorchen und sie unter den Fluch stellt, wenn sie ihm nicht gehorchen. Also Israel sollte ein Volk des Buches sein. Die Muslime nennen ja Christen und Juden Al-Kitab, Leute des Buches. Also sie haben gemerkt, das sind Leute, die sind einfach, die muss man automatisch mit der Bibel assoziieren. Aber heute fragen sich manchmal unter den Christen, sind wir wirklich noch Al-Kitab, Leute des Buches, oder haben wir ganz andere Dinge zentral gesetzt? Und 3. Mose 26 zeigt, Israel sollte ein Volk des Buches sein, ein Volk, das wirklich auf das hört, was Gott in dem geschriebenen Wort verankert hat. Und hier stellt sich noch die Frage, gerade heute, wo man so oft von neuen Offenbarungen spricht, warum hat Gott uns eigentlich eine Bibel gegeben? Gott kann doch alles. Und er könnte doch mir jede Nacht Träume geben und zeigen, was ich morgen tun soll. Er könnte doch alles regeln und jedem von uns könnte er alles durch direkte Offenbarung erklären. Kann er das? Ja, sicher kann er das. Er kann alles. Warum macht er es nicht? Ja, dann wären wir völlig der Subjektivität verfallen. Da kommt Herr X und sagt, ich habe heute einen Traum gehabt, du solltest das und das tun. Ach nein, ich habe eine Vision gehabt heute Morgen, ich soll genau das Gegenteil tun. Und jeder sagt, so spricht der Herr. Wir wären das Opfer der Subjektivität. Und nun hat Gott seine Offenbarung schriftlich fixieren lassen. Und da kann, Herr X kann nur kommen mit der Schrift. Dann sagt er, schau mal, in der Bibel steht, du solltest das tun. Wo steht das bitte? Ja, irgendwo. Ja, nein, nicht irgendwo. Ich will's schwarz auf weiß sehen. Also wir haben die Möglichkeit, so zu prüfen, ob es wirklich dasteht, was ein anderer darin zu sehen glaubt. Und so hat Gott uns also sein Wort gegeben und uns zu Leuten des Buches gemacht, damit wir nicht ein Opfer der Subjektivität von Offenbarungen werden. Und Gott verheißt Segen für Gehorsam seinem Wort gegenüber und Fluch bei Ungehorsam. Und dann schließt das dritte Buch Mose noch mit Anordnungen über Gelübde, Gaben und Zehnte. Übrigens zu den Zehnten noch. Man meint immer, Israel hat den Zehnten gegeben und dann war es fertig. Es gab aber im Gesetz mehrere Arten von Zehnten. Und wenn man alles zusammenrechnet, als Bauer ist man bis auf über 40% gekommen an Abgaben. Das war deutlich mehr. Aber vielleicht ist das eine Erleichterung. Im Neuen Testament steht gar nichts vom Zehnten. Aber es steht etwas Schönes in 2. Korinther 8, Vers 7. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sehen, das ist der Unterschied unter der Gnade. Gott will, dass wir diese Beziehung wirklich mit ihm leben und dass wir uns zeigen lassen in den Dingen des Geldes, wie wir das einsetzen sollen. Einen fröhlichen Geber, nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, einen fröhlichen Geber. Also das zeigt auch wieder den Gegensatz zu einem Volk unter Gesetz und einem Volk unter Gnade. Also da kann man ruhig auch mehr geben, so wie die Witwe, die hat doch 2 Lepta eingeworfen. Übrigens, warum hat die, das war ihr ganzer Lebensunterhalt, warum hat sie nicht eingegeben? Sie hätte ja dividieren können. 50% ist ja auch nicht schlecht. Aber es gab ein Tempelgesetz, das sagte, der Mindesteinwurf ist 2 Lepta. Da hat sie sich überlegt, was soll ich jetzt tun? Entweder alles oder nichts. Und da hat sie gedacht, ich gebe alles und ich vertraue für morgen auf den Herrn. So wie auf dem 5-Franken-Stück Dominus Providebit. Der Herr wird sorgen. So christlich war einmal die Schweiz. Aber eben, das sind Dinge, die gehören in unsere persönliche Beziehung zu dem Herrn und da haben wir keine gesetzlichen Bestimmungen. Das ist wichtig. Es kann also auch weniger sein, aber wir sollen das in der Beziehung mit dem Herrn leben. Er zeigt uns, und wir sollen auch gute Verwalter sein, nicht einfach unsinnig alles da hineinwerfen, sondern fragen, Herr, wo sind Bedürfnisse? Mit Weisheit verteilen. Ja, damit sind wir in der Übersicht zum Ende gekommen.